Guten Morgen. Genau, mein Name ist schon gesagt worden, Dietmar Brandl. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich mich noch kurz ein bisschen näher vorstellen. Ich habe es immer ganz gern, wenn ich selbst auch weiß, wer davon predigt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, den Noah mit 7 Jahren und die Elena mit 4. Komme aus der Nähe von Wels in Oberösterreich. Und dass ich heute hier stehen darf, hat unter anderem ein bisschen was mit meiner Arbeit zu tun, einer großartigen Aufgabe, die ich übernehmen habe dürfen, letzten Juni als Leiter der Getaway Days. Daher kenne ich auch die Hanna und ich gehe mal davon aus, das Projekt wird dem einen oder anderen schon bekannt sein. Die Hanna hat gesagt, dass sie schon den einen oder anderen Sonntag hier oben war. Wenn es doch noch Fragen zum Projekt gibt, wir haben draußen dann auch so einen kleinen Infostand, dann freue ich mich, nach dem Gottesdienst vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen von euch ins Gespräch zu kommen und euch ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn man wen kennenlernen möchte, dann ist es ja wichtig, gell, dass man so ein paar Details aus seinem Leben kennt. Und so möchte ich heute euch auch ein Detail aus meinem Leben nur mit auf den Weg geben. Ich stehe unglaublich auf Science-Fiction-Filme. Vielleicht ein bisschen unüblich, gell, für den Rahmen, aber so Filme wie Matrix zum Beispiel, die begeistern mich. So diese Vorstellung, dass da mehr ist als das, was wir so erleben. Und eine Szene, die passt halt perfekt. Und zwar ist ganz am Anfang, wird dem Hauptdarsteller eine weitreichende Entscheidung abverlangt. Gell, er kriegt eine Tablett mit einer roten und einer blauen Pille. Wenn er die rote Pille nimmt, dann eröffnet sich ihm eine Welt, die ihm vorher verborgen war. Dann kann er quasi hinter die Kulissen blicken. Nimmt er die blaue Pille, dann vergisst er alles wieder und geht zurück in seinen Alltag und lebt sein Leben weiter wie bisher. Und das ist deswegen so ein tolles Bild, weil ich glaube, dass man es vergleichen kann mit dem Angebot, das Gott uns macht. Gott möchte nämlich auch, dass wir uns ganz auf ihn einlassen und dann möchte er uns einen Einblick in eine Welt ermöglichen, die uns vorher verschlossen war. Er möchte uns seine Wahrheiten zeigen. Gell? Er möchte uns seinen Blick auf die Welt ermöglichen. Er möchte uns klar machen, dass ein geistlicher Kampf tobt rund um uns. Und dieses ganz auf ihn einlassen, das nennt die Bibel Nachfolge oder Jüngerschaft. Und genau darum soll es heute gehen. Da sind wir schon mitten im Thema Jüngerschaft zum Abenteuer berufen. Genau, jetzt können wir die Präsentation starten. Genau. Und unser Predigttext, der steht heute in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Theoretisch, ja, genau. Können Sie mal die wichtigsten Verse, habe ich als Präsentation mit zum Mitlesen. Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Genau, ich möchte nur ganz kurz mit uns beten. Herr, ich möchte bitten, dass du jetzt das Reden und das Hören segnest. Schenk uns du offene Herzen, erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Amen. Ja, Jüngerschaft war für Jesus keine Nebensache. Es war ihm sogar so wichtig, dass die letzte Anweisung, die Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er zurück zum Vater in den Himmel fährt, genau darüber handelt. Und obwohl diese Verse ja als Missionsbefehl bekannt sind, geht es doch da eigentlich um viel, viel mehr. Macht zu meinen Jüngern bedeutet doch, dass Jesus sich wünscht, dass die Menschen nicht nur seine frohe Botschaft hören, sondern dass es dann auch Menschen gibt, die bereit sind, sich ganz darauf einzulassen, die ihm nachfolgen möchten. Und jetzt ist es ja so, gell, damals war ja relativ klar, was es bedeutet, Jünger zu sein. Im Wesentlichen hat es bedeutet, ich gebe meinen Job auf, ich lasse meine Familie hinter mir und folge dem Meister nach mit dem Ziel, ihn nachzuahmen, von ihm zu lernen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und jetzt ist ja dieses Konzept heute ein bisschen aus der Mode gekommen. Im Fall von Jesus wäre es ein bisschen schwierig, ihm physisch nachzufolgen. Und deswegen möchte ich mir heute anschauen, was bedeutet es heute, Jünger zu sein? Wie kann ich heute Jesus nachfolgen? Und natürlich ist es unmöglich, alle Aspekte von Jüngerschaft in einer einzigen Predigt unterzubringen. Wir haben in unserer Gemeinde im Herbst gerade eine ganze Predigtreihe über 6 Themen gehabt und da haben wir nur diskutiert, welche Themen tun wir in die Predigtreihe rein, weil es einfach so viele Facetten gibt. Und ich möchte heute drei Punkte herausgreifen, die mir einfach wichtig geworden sind, von denen ich überzeugt bin, dass sie einen Unterschied machen können zwischen einem Leben als Christ, das eine Auswirkung auf den Alltag hat, und einem Leben als Christ, das auf einer Entscheidung in der Vergangenheit basiert, ohne große Auswirkung. Ja, und so ist dieses, der erste Punkt ist: entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Es tut mir leid, dass das jetzt so abgedroschen klingt, gell? Ich sehe schon in einigen Gesichtern, ihr habt euch mehr erwartet. Aber wisst, entscheide dich für ein Leben mit Jesus ist eine unverrückbare Wahrheit, über die man nicht drüber gehen kann. Jüngerschaft bedeutet damals wie heute in allererster Linie Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das Fundament für alles Weitere. In Johannes 15,15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Und dann sagt er nur: nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus geht es nicht um Dienstpersonal. Jesus geht es nicht darum, dass wir ihm widerwillig hinterher trotten. Jesus möchte Freunde haben. Er möchte eine echte Beziehung haben. Aber eben wie in einer Ehe. Es geht nicht darum, irgendwann einmal eine Entscheidung für den Partner zu treffen und dann das Leben weiterzuleben wie vorher. Es geht darum, jeden Tag in Gemeinschaft zu verbringen, zu lernen, was ist dem anderen wichtig, zuzuhören. Aufmerksamen Beobachtern wird vielleicht schon eine Kleinigkeit an mir aufgefallen sein. Ich habe gesagt, ich bin seit 8 Jahren verheiratet, aber ich trage keinen Ehering heute. Das hat einen ganz einen peinlichen Grund. Ich habe meinen Ehering verloren. Seit 3 Wochen unauffindbar. Er muss irgendwo bei uns im Haus sein, aber wir finden ihn nicht mehr. Aber wisst ihr, warum das nicht schlimm ist? Weil meine Frau und ich hoffentlich noch ganz lang so leben, dass wir uns jeden Tag zeigen, dass wir gern mit dem anderen verheiratet sind, auch wenn wir dieses Zeichen, dieses Symbol dieser Entscheidung vor 8 Jahren nicht mit uns tragen. Und genau das wünscht sie Jesus. Und er vergleicht es mit einem Weinstock. Ja. Da steht in Johannes 15. Jesus sagt: ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Als seine Jünger sind wir dazu berufen, wie die Traube den Saft aus dem Weinstock zieht, auch unsere Kraft aus Jesus herauszuziehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und aus ihm heraus sind wir dazu berufen, reiche Frucht zu tragen, die die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Eine gewaltige Zusage, oder? Trotz unserer Fehler und Macken hat Gott uns nicht als Rosinen abgestempelt, sondern er hat uns zu reichen Trauben berufen. Er hat uns dazu berufen, reiche Frucht zu tragen. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die keine Rosinen mögen. Meine Frau, die pickt ihn aus den Kuchen raus, wie wenn sie giftig wären. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, nicht nur im Leben meiner Frau, sondern auch im Leben mit Gott. Meine Fehler überwiegen, ich passe nicht dazu. Aber Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, es geht nie um Tatsachen, sondern immer um Wahrheiten. Und jetzt bin ich ja technisch veranlagt und habe gedacht, im ersten Moment, also das kann nicht sein. Ja, Tatsache, die steht ja fest. Aber wisst, die Tatsache ist, ich fühle mich manchmal ungeliebt. Und dann kommt Gott mit seiner Wahrheit obendrauf und sagt, und ich liebe dich trotzdem. Und manchmal fühle ich mich wie eine Rosine und dann kommt Gott mit seiner Wahrheit und sagt, und ich habe dich dazu berufen, dass du meine Herrlichkeit in der Welt offenbaren sollst. In Lukas 10 spricht Jesus von dem großen Vorrecht, seine Jünger zu sein. Und zwar sagt er da: glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es doch nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, und haben es doch nicht gehört. Geht es euch auch manchmal so, wenn ihr das Alte Testament durchlest, vom Mose, von König David, von der Stiftshütte? Manchmal bin ich da richtig neidisch. Manchmal denke ich mir, ich hätte auch gern so eine Stiftshütte in meinem Leben, wo ich hinfahren kann mit dem Auto, wo ich Gott begegnen kann, Angesicht zu Angesicht, wo die ganze Welt sieht, dass Gott mit mir spricht und wo ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Aber Jesus sagt es genau andersrum. Er sagt, die beneiden uns, weil Jesus nämlich mit seinem Heiligen Geist in uns wohnen möchte. Als seine Jünger wohnt Gott in uns. Wir brauchen keine Stiftshütte, weil mehr Gemeinschaft ist nicht möglich. Aber gib dir auch nicht mit weniger zufrieden. Sehen die danach, dass du diese Gemeinschaft in dir hast, in dir spürst. Gott hat uns dazu berufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Weil es gibt nämlich auch eine Kehrseite der Medaille. Ohne diese Beziehung, ohne diese Grundlage, ohne diese Basics, ist alles, was danach kommt, wertlos. Wenn wir versuchen, Gott aus eigener Kraft nachzufolgen, Jesus nachzugehen, aus unserer eigenen Kraft, dann wird es uns gleich gehen wie eine Traube, die sich entschließt, aus sich selbst zu wachsen. Und ihr Lieben, das wird nicht einmal Rosine. Die verfault und fällt runter. Das funktioniert einfach nicht. Unser Lebensmotor funktioniert nur mit Jesus in unserem Herzen. Und dann sind wir aber auch bereit, den Stürmen des Lebens mutig entgegenzutreten. Dann haben wir den Sieger an unserer Seite. Auch die Jünger damals haben stürmische Situationen erlebt. Und von einer solchen Situation lesen wir in Matthäus 14. Jesus hat da gepredigt und wollte ein bisschen Zeit für sich haben. Und hat gesagt, zu den Jüngern gesagt, fahrt ihr schon mal mit dem Boot raus. Ich brauche noch Zeit zum Beten. Und die Jünger fahren raus mit dem Boot und sicher wissen es viele, wie es weitergeht. Ja, ein großer Sturm kommt auf und die Jünger bangen um ihr Leben. Und dann lesen wir in Matthäus 14, 28. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, weil Jesus ist nämlich dann am Wasser zu den Jüngern gekommen, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Und sogleich ergriff Jesus seine Hand. Petrus erlebt da am eigenen Leib ein Wunder, von dem heute noch die ganze Welt spricht. Auch Menschen, die mit der Bibel wenig zu tun haben, die mit Jesus nichts am Hut haben, die wissen, irgendwann ist Jesus am Wasser gegangen und da war irgend so ein Verrückter, der hat das auch probiert. Und jetzt ist ja die Frage, warum genau Petrus? War der besonders heilig, besonders gebildet? Ich würde einmal ganz salopp sagen, er war der Einzige, der bereit war, aus dem Boot zu steigen. Und das ist nämlich die zweite Sache, zu der ich dich heute ermutigen will. Sei bereit, aus dem Boot zu steigen, wenn Jesus dich ruft. Was in den Versen deutlich wird, ist dieses Vertrauensverhältnis, das da schon bestanden hat zwischen Petrus und Jesus. Durch die enge Gemeinschaft, die sie gehabt haben, war Petrus klar, auf Jesus ist auch in stürmischen Zeiten Verlass. Er hat diese Grundlage hat er gehabt. Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn es irgendwer gewesen wäre, Petrus war sicher nicht lebensmüde. Ja? Wenn einer von den Jüngern gesagt hätte, Petrus, probier's mal. Hätte er nicht gemacht. Aber aufgrund von diesem Vertrauen, von dieser Liebesbeziehung zu Jesus, hat er gewusst, auf Jesus ist Verlass. Er ist der Sohn Gottes und ihm sind alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, warum denn das ganze Tamtam? Also Jesus hätte doch auch einfach den Sturm stillen können. Das wäre doch auch schon spektakulär gewesen. Wir wären am Wasser dahin kommen und gesagt, die Hände gehoben, der Sturm ist aus. Petrus wäre nicht nass worden, gell? Der ist ja dann doch untergegangen, also war jetzt nicht sehr komfortabel. Wenn Jesus das alles gewusst hat, warum hat er das überhaupt zulassen? Ich möchte euch da ein kleines Erlebnis aus meinem Leben erzählen, das mir einfach verdeutlicht hat, warum Jesus da gegangen ist. Und zwar mit den Getaway Days gehen wir ja mit Jugendlichen in die Berge. Gell? Die sind nicht so leicht im Leben und versuchen da über Erlebnispädagogik mit ihnen zu arbeiten. Und an einem dieser Tage gehen wir klettern. Und wir absolvieren da einen Klettersteig. Klettersteig ist einfach ein Stahlseil, das mit keine Ahnung, schier 1000 Ankern in den Berg sozusagen fixiert ist. Man hängt sie da mit zwei Karabinern ein und dann klettert man eben diesen Berg hoch. Also doppelte Sicherheit. Und weil ich das noch nie gemacht habe, so meine erste Woche, bin ich mit dem Leiter, mit Toby Clay, diese Strecke abgeklettert. Und da gibt es eine Stelle, da geht es so 20, 30 Meter senkrecht runter. Wir sind da geklettert und der Tobi genau über dieser Stelle dreht sich um zu mir und sagt, du Didi, glaubst du eigentlich, dass deine Sicherung hält? Da habe ich mich kurz umgesehen, habe mir gedacht, das meint er das jetzt ernst, aber er hat so gewirkt, wenn er eine Antwort haben wollte, also habe ich angefangen zu mir erklären. Ich habe gesagt, okay, also die Stahlseile ist sicher 1 Zentimeter dick. Diese Karabiner, die halten 3000 Kilo jedes Stück. Das geht sich sogar bei meiner Statur relativ sicher aus. Also Tobi, natürlich glaube ich, dass die Sicherung hält, weil sonst wäre ich ja niemals losgegangen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Und er hat dann ein bisschen zum Grinsen angefangen. Das ist beim Tobi immer gefährlich. Grinsen ist schlecht. Und dann sagt er, dann lass doch einfach mal los. Und er hat das ernst gemeint, gell? Und weil er wahrscheinlich gewusst hat, dass ich niemals so mutig gewesen wäre, es selbst zu versuchen, hat er mir vorgemacht. Er hat losgelassen, hat sich in diese Sicherung fallen lassen. Und hat mir dann aufgefordert, es ihm nachzutun. Und gell, ich bin da so gewesen und so ganz kurz mal loslassen und mal geschaut, ob das wirklich... Und irgendwie, es hat gehalten. Ich stehe heute noch da. Und was ist jetzt passiert? Wenn mich jetzt ein Teilnehmer fragt, ob das sicher ist, dann kann ich ihm nicht nur theoretisch erklären, dass die technischen Daten passen, dass mein Gewicht dazu stimmt und dass da nichts sein kann. Sondern ich kann sagen, schau, dass ich hier stehe, ist der Beweis, dass es hält. Ich habe mein eigenes Leben erlebt, dass diese Sicherung hält. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu Petrus, der hat an seinem eigenen Leben bezeugen können, dass sein Glaube trägt, dass er auf Jesus Verlass ist. Und das hat er der ganzen Welt bezeugen können. Und es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen dem theoretischen Wissen, dass auf Gott Verlass ist, oder es im eigenen Leben erlebt zu haben. Wenn ihr mit Menschen sprecht, die das in ihrem eigenen Leben erlebt haben, die sind so begeistert von Jesus und die sind so unabrückbar von der Wahrheit. Und die kann man auch komischerweise nicht mit Argumenten überzeugen. Er sagt, schau, ich stehe hier und das ist der Beweis. Die Erfahrung macht uns sicher. Jetzt war es ja so, gell? Für Petrus war das ein bisschen außerhalb von der Komfortzone, könnte ich mir vorstellen. So mitten am Meer, Sturm. Aber aus Gottes Blickwinkel war das anders. Jesus wusste ja, dass er souverän ist. Jesus wusste, dass Petrus schwach werden wird und dass er ihn trotzdem hält. Und so ist es auch für uns oft eine Riesenüberwindung, diese Komfortzone zu verlassen. Aber wir dürfen wissen, aus Gottes Blickwinkel ist die Komfortzone viel größer, weil er uns festhält, weil er da ist. Aber eine Sache finde ich an der Stelle auch noch sehr spannend. Stellt euch vor, Jesus wird euch auffordern, aus dem Boot zu steigen. Und gehen wir davon aus, ihr werdet so mutig und voller Vertrauen, dass ihr sogar aussteigt. Jetzt tretet ihr ganz vorsichtig mit dem ersten Fuß aufs Wasser. Hält. Den zweiten hält immer noch. Und das wäre doch der Moment, jetzt zu der rein die logische Konsequenz müsste doch ein absoluter Lobpreis sein. Da müsste doch das Herz übergehen, oder? Jetzt habe ich erlebt, dass mein Glaube trägt. Aber was wir da lesen, ist genau das Gegenteil. Und ich glaube, dass das symptomatisch ist dafür, wenn Leute bereit sind, loszugehen, die ersten Erfahrungen im Glauben machen, dann kommt Satan und greift an. Und er greift an mit dem Pfeil der Entmutigung. Und wenn dich der Pfeil trifft, vergisst du alles, was du vorher mit Jesus erlebt hast. Es ist ein feuriger Pfeil, der uns trifft und der uns unseren Blickwinkel verändert. Und das ist aber auch die Ermutigung, die Ermutigung, weil Entmutigung ändert nämlich niemals die Situation, sondern immer nur den Blickwinkel. Jesus ist gleich souverän, die Wellen sind gleich hoch, nur der Blickwinkel hat sich von Jesus auf das Problem verschoben. Und das ist, wenn ich entmutigt bin, dann versuche ich mir das immer vor Augen zu halten. Der Berg ist gleich groß, ob ich mutig drauf losgehe mit der Gewissheit, es zu schaffen, oder ob ich entmutigt aufgebe. Das ändert an dem Berg nichts. Das ändert nur an mir was. Und das dürfen wir Jesus hinlegen. Wir dürfen ihn bitten, dass er diese Pfeile der Entmutigung von uns fernhält. Jesus ist immer Herr der Lage. Aber in der Bibel lesen wir ganz viele Beispiele dafür, dass Nachfolge oft damit zu tun hat, persönliche Komfortzonen und eigene Sicherheiten zu verlassen. Dass es einen mutigen Schritt braucht. Vielleicht ist es in deinem Leben ein Gehalt, von dem du Sicherheit erwartest. Vielleicht ist es das Ansehen in der Arbeit, in der Schule, im Sportverein, das uns Sicherheit gibt. Und wenn wir uns jetzt zu Jesus bekennen würden, oder wenn wir bei einem Thema aufstehen und sagen, du, da bin ich anderer Meinung, dann riskieren wir dieses Ansehen. Aber vielleicht ist es auch die Chance, dass Gott dir beweisen kann, dass der Glaube trägt. Und weil ich glaube, dass es in dem Punkt die Gefahr gibt, auch auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, möchte ich noch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ihr müsst wissen, wir haben Haus gebaut und ich liebe unser Haus. Und ich mag unser Wohnzimmer und ich muss gestehen, ein bisschen, ich habe es vorher schon gesagt, Science-Fiction-Filme, da ist Sport, das ist auch noch die zweite Schwäche. Ich glaube, ich stehe auf unseren Fernseher. Und ich liebe es, einen gemütlichen Fernsehabend auf der Couch zu verbringen. Gerade nach einem anstrengenden Tag, wenn ich viel unterwegs war. Und wisst ihr, ich liebe meine Frau mehr als das Haus und mehr als den Fernseher und mehr wie so ziemlich alles auf der Welt. Aber wenn mich meine Frau an einem gemütlichen Fernsehabend bei hochgelagerten Füßen darum bittet, ein Glas aus der Küche zu holen und ihr Wasser zu bringen, kostet es mich alle Überwindung dieser Welt, sie nicht zu überhören. Und wisst, ich glaube, manchmal sind diese Komfortzonen im Leben, die Gott uns schenkt, wie dieser gemütliche Fernsehabend. Meine Frau würde nicht wollen, dass sie den Fernseher kaputt macht, dass sie das Haus niederbrennt, sondern sie hätte gern in dem Moment, wo sie ruft oder etwas sagt zu mir, dass dann die Priorität auf ihr liegt. Und ich finde, wenn wir das wieder in unserer Situation mit Petrus überlegen, Jesus wollte nicht, dass er dieses Boot kaputt hackt. Er wollte nicht, dass er ein Loch in das Boot schlägt. Sondern er wollte, dass er aus dieser Komfortzone aussteigt, um etwas zu erleben, etwas zu erfahren und dann auch wieder in diese Komfortzone zurückzugehen. Ja? Nachfolge bedeutet nicht, dass wir alle Komfortzonen und jegliche Sicherheiten in unserem Leben abwehren müssen, als wenn sie giftig wären. Gott liebt uns und Gott möchte uns versorgen und Gott liebt es zu sehen, dass wir Freude an dem haben, was er uns schenkt. Aber Gott wünscht sich, dass er wichtiger ist wie alle das, wenn er uns ruft. Das lesen wir in Römer 12. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und zu dem fordere ich euch auf. Fakt ist, wenn wir bereit sind, Jesus nachzufolgen, egal wohin der Weg geht, dann wird es bedeuten, dass wir bereit sein müssen, eigene Sicherheiten hinter uns zu lassen. Aber es bedeutet auch, dass wir Gott die Gelegenheit geben, sich in unserem Alltag zu verherrlichen. Dass wir Zeugnis werden für ihn, dass wir Licht werden in der Welt. Und das bringt mich auch schon zum dritten Punkt. Entscheide dich dafür, Salz und Licht in der Welt zu sein. Glaube, der Auswirkungen auf den Alltag hat, der ist unendlich ansteckend für andere. Wisst, der skeptischste Mensch der Welt kommt in Bedrängnis, nicht zu glauben, wenn er ein Wunder erlebt. Weil wie willst du es erklären, gell? Wenn du Gebetserhörungen erlebst, ist schwierig wegzudiskutieren. Das erleben wir bei den Getaway-Days auch. Ich habe ab und zu das Gefühl, Gott hat so richtig Spaß dran, Leute zu verblüffen. Oft ist das Wetter so ein bisschen der kritische Faktor, gell? Das war ein Tag, wo es richtig geschüttet hat. Und ich weiß nicht, der Tobi hat gesagt, ah, komm, vor den Teilnehmern, jetzt beten wir dafür, dass Gott die Wolken wegschiebt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das kann ja ins Auge gehen. Aber wisst ihr, eine halbe Stunde später waren die Wolken weg. Und ich habe sowas noch nie vorher erlebt und Gott sei Dank erhört Gott nicht jedes Wettergebet, weil sonst wäre es wahrscheinlich alle halbe Stunde wolkig und bewölkt und schneit und keine Ahnung. Aber Gott hat einfach Spaß und Freude daran, Leute zu verblüffen. Und wenn man das erleben darf, Halleluja. In Matthäus 5 lesen wir, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist nämlich der zweite Aspekt von Lichtsein. Aus dem Boot steigen und Zeugnis werden. Aber die Leute, die Menschen sollen auch an unseren guten Werken sehen, wem wir gehören, wem wir unser Leben gegeben haben. Wenn wir Menschen eine zweite Chance geben, die die Welt schon verworfen hat, Wenn wir Gutes tun, wenn wir Gottes Liebe weitergeben, dann wird es den Moment geben, wo du gefragt wirst, warum machst du das? Und genau das ist der perfekte Moment, um Zeugnis zu sein für Jesus. Gefragt zu werden, einen Unterschied zu machen. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Wenn ich mich in der Gemeinde umschaue und wenn da steht, wir sollen Licht in der Welt sein, dann habe ich manchmal das Gefühl, rund um mich sitzen lauter Flammenwerfer. Und ich bin so ein süßes kleines Teelicht. Ziemlich zwecklos, gell? In der Gemeinde heller zu scheinen als der Nächste, echt anstrengend. Aber wisst, es kommt auf die Umgebung drauf an. Jesus hat uns nämlich nicht dazu berufen, in der Gemeinde Licht zu sein, sondern in der Welt. Und in der Welt ist es dunkel. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal absolute Dunkelheit erlebt habt. In der Ramsau gibt es eine Naturhöhle, das Dachsteinloch, geht ein paar tausend Meter in den Berg rein und schon nach wenigen Metern ist es stockfinster. Echt beeindruckend. Und wir arbeiten da mit einem Bergführer zusammen, der mit Hans-Peter Reuer damals gemeinsam diesen Höhlenkomplex erforscht hat. Also der kennt sich richtig, richtig, richtig gut aus. Und der hat nochmal erzählt, er hat versucht, mit Hans-Peter damals noch gemeinsam, die letzten 400 Meter aus dieser Höhle, die sie schon, keine Ahnung, zigmal zuvor gegangen sind, ohne Licht zu schaffen. Mit dem Ergebnis, dass sie nach 20 Meter hoffnungslos verirrt waren und nie wieder rausgekommen wären. Aber mit einem Teelicht haben sie es geschafft. Und genau darum geht es. Gott braucht keine Flammenwerfer, sondern Gott braucht Teelichter in dieser Welt, die zum Ausgang führen, die zum Licht führen, die bereit sind, für andere zu leuchten. Jesus hat uns dazu berufen, Licht in der Welt zu sein. Und ganz egal, wie klein deine Flamme sein mag, es ist genug Licht für den, der in der Finsternis lebt. Wollen wir nochmal zusammenfassen mit Markus 8. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und ich habe das da fett gemacht, weil ich glaube, es geht um dieses Will. Jüngerschaft ist etwas, was sich Jesus für dein Leben wünscht. Es ist etwas, womit Jesus dich beschenken möchte. Es ist etwas, wo Jesus dir den Segen, den er für dich vorbereitet hat, geben möchte. Aber Jüngerschaft ist nichts, wozu dich Jesus zwingt. Sondern es braucht eine mutige Entscheidung. Es braucht eine mutige Entscheidung. Und genauso wie am Anfang in diesem Film, wo der Hauptdarsteller natürlich diese mutige Entscheidung getroffen hat, sonst war der Film relativ schnell aus gewesen, möchte ich euch heute ermutigen, 3 mutige Entscheidungen zu treffen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Da geht es nicht um Religion, es geht nicht um fromme Verhaltensmuster, sondern es geht um eine Liebesbeziehung, die nicht nur von einer Entscheidung in der Vergangenheit lebt, sondern die Auswirkungen auf den Alltag hat, jeden Tag neu. Das Zweite ist, entscheide dich, aus dem Boot zu steigen, wenn Jesus dich ruft. Nicht vergessen, nicht das Boot kaputt hacken, das Jesus dir schenkt, ja, sondern bereit sein, auszusteigen, wenn Jesus dich ruft. Und entscheide dich dafür, Licht zu sein und dorthin zu gehen, wo es dunkel ist. Das habe ich zuerst noch nicht gesagt. Das ist nämlich auch so, wenn wir aus der Gemeinde nicht weggehen, dann haben wir zwar ein hell genuges Licht, aber es wird keiner sehen. Sondern wir müssen in die Welt rausgehen und dort Licht sein. Amen.